Hallo und herzlich willkommen zu Changemaker, dem Podcast für Zukunftsgestalterinnen und Zukunftsgestalter von und mit Gerald Ziegler. Es erwarten Sie inspirierende Gespräche mit Visionären und Vorreiterinnen aus Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft. Alles Zukunftsgestalter, die für glückliche und erfüllte Menschen in einer gesunden, enkeltauglichen Arbeitswelt brennen. Unser heutiger Changemaker,
Dr. Walter Emberger. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge für Changemaker und Zukunftsgestalter. Und ich freue mich ganz besonders, heute bei dir, lieber Walter, Gast sein zu dürfen.
Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir in deinem wunderbaren Büro ein Gespräch aufnehmen dürfen. Und ich habe mich schon sehr gefreut auf unser Gespräch, weil uns verbindet etwas ganz Besonderes. Auf das werden wir dann später zu sprechen kommen. Zuerst die Frage, die ich gerne am Beginn stelle. Wer ist denn dieser Walter, wenn man den ganzen beruflichen Rahmen weggibt? Wer ist denn dieser Walter als Mensch?
Ich lebe jetzt schon 65 Jahre mit mir zusammen und bin in Villach geboren, in Salzburg aufgewachsen, habe dann an der Wirtschaftsuni Wirtschaft studiert, habe mit 12 Jahren gewusst, dass ich Wirtschaft studieren will, was Seltenheit ist, und ich kann es nur erklären. Ich habe irgendwas über Wirtschaft gelesen mit 12 und habe mir gedacht, das ist so interessant, das mache ich jetzt. Dann Wirtschaftsstudium, bin in die Wirtschaft gegangen, in den internationalen Rohstoffhandel, ins Bankenwesen und in die Beratung, und war dort einige Jahrzehnte. Bin vor 2 Jahrzehnten eher durch einen Zufall in das Bildungswesen eingestiegen und bin dort jetzt schon seit einigen Jahren. Also ich war zuerst durch diesen Zufall Lektor an der Fachhochschule Salzburg. Das ist dann mehr geworden. Dann war ich dort Studiengangsleiter für Betriebswirtschaft und Professor auch, und habe mir nach ein paar Jahren gedacht, jetzt gründe ich eine Schule. Und bei der Recherche für die Schulgründung bin ich auf das Modell Teach for Austria gestoßen, Teach for All gestoßen. Das gab es damals schon in Teach for America, Teach First UK in England. Und mir war relativ rasch klar, das bringe ich nach Österreich. Und das habe ich jetzt nach Österreich gebracht, habe vor 13 Jahren Teach for Austria gegründet. Vor 12 Jahren sind die ersten Lehrkräfte als volle Lehrer in einigen Schulen in Wien und in Salzburg begonnen. Und jetzt rekrutieren wir schon den 13. Jahrgang, und wir sind gewachsen. Wir sind, erfolgreich. Manche würden sagen, sehr erfolgreich. Und ich bin Beiratsvorsitzender. Also ich war die ersten Jahre Geschäftsführer und bin jetzt noch mehr im Hintergrund tätig, fühle mich aber noch wichtig. Wer bin ich sonst? Ich definiere mich auch über Familie, über 2 Kinder. Die sind 1,67 und 2,06 Meter groß und 29 und 31 Jahre alt. Und sie sind auf ganz gutem Weg. Und ich lebe in Wien und Salzburg. Vor 10 Jahren habe ich noch in Salzburg und Wien gelebt.
Spannend, ja. Du hast jetzt schon einen großen Teil deiner Lebensgeschichte ausgebreitet. Vielen Dank dafür. Was uns verbindet, ist ja ein ganz spezielles Erlebnis. Wir haben uns ja an einer Bar in St. Gallen kennengelernt. Das ist schon viele Jahre aus. Ich habe es so nachgedacht. Das muss irgendwie um 1993 gewesen sein, in dieser Größenordnung. Du warst damals fertig mit einem Seminar als Vortragender, als Trainer, Moderator, und ich habe am nächsten Tag dann begonnen mit einem Seminar. Und durch Zufall sind wir irgendwo bei einer Bar in St. Gallen.
Ich glaube, es war der Sentis Park.
Ich glaube auch, dass es der Sentis Park war, genau. Ja. Ich habe auch nachgedacht.
Kommt jetzt wieder.
Genau, und dort haben wir uns zufällig, 2 Salzburger im großen, fernen Ausland, haben wir uns dort getroffen.
Ja, du hast mir erklärt, wie ein Mindmap geht. Also ich wusste das nicht. Ich habe zwar einiges studiert und gelernt gehabt vorher. Die Mindmap war mir neu, aber ich habe einen Experten für Mindmap getroffen, der mir sehr gut erklärt hat.
Das ist schön, ja. Und wendest du es immer noch an, vermutlich, weil es schon ein praktisches Instrument ist. Ja, wir haben damals dort ein Banasch und, eine Stange getrunken, was in Österreich ein kleines Bier wäre. Also zuerst der Radler und dann das kleine Bier. Die Stange ist das kleine Bier. Mhm. Und ja, und haben uns sozusagen im Ausland unterhalten und uns ja über die Heimat philosophiert und über Mindmaps. Das war eine coole Geschichte. Und seither haben wir uns immer wieder begegnet, sind immer wieder auseinandergegangen, immer wieder begegnet. Ich kann mich noch erinnern, der Weg, der uns auch zusammengeführt hat, war so das Thema der Euro-Einführung. Da hast du dich ja sehr aktiv damit beschäftigt.
Als Berater war das ein schönes Feld, die Euro-Einführung. Ja. Ja, stimmt.
In der Zwischenzeit ist der Euro allgegenwärtig und normal.
Und das war ein wirklich großes europäisches Projekt, das heute nicht mehr ginge.
Genau.
Da fehlen die Leute und ist die Stimmung nicht da. Und wir bräuchten einige solche Projekte, wenn ich an den Klimawandel denke, aber auch wenn ich an die Bildung denke. Mhm. Das sollte man gesamteuropäisch lösen, weil die nationalen Lösungen da anstehen.
Was mich immer wieder interessiert bei den Menschen, ist dann die Frage, wie kam es denn zu dieser Idee, etwas Neues zu gründen, nämlich gerade im Bildungsbereich. Du hast erzählt, du hast vorgetragen, warst als Professor unterwegs und dann kamst du irgendwie auf diesen Teach for All, auf diese Vereinigung, Initiative, auf diese Gedanken. Aber was war das, was das bei dir ausgelöst hat, wo du gesagt hast, jawohl, genau das ist meines? Kannst du dich dann noch zurückerinnern?
Ich bin selber Bildungsaufsteiger, also klassisch, wie du das hörst und im Lehrbuch vielleicht siehst, jemand, wo die Eltern jetzt wirklich eine hohe Bildung haben. Also meine Eltern haben beide eine Lehre abgeschlossen, aber das war's dann. Aber Matura war ich der Erste in der Familie, Studium war ich der Erste in der Familie. Bin immer nur der Erste und Einzige in der Familie mit Matura und Studium übrigens, außer meinen eigenen Kindern.
Okay.
Das ist vererbt, ja. Die haben auch beide ein Studium sogar, aber rundherum schaut es ganz anders aus. Und ich habe Bildung sehr viel zu verdanken und und bin dann irgendwie in die Bildung geschlittert, wobei mich an der Fachhochschule weniger das Unterrichten als der Aspekt, die Entwicklung von jungen Leuten zu begleiten, interessiert hat. Also da als Gärtner zu dienen, entwickeln müssen sie sich eh selber, aber die Chancen musst du ihnen geben. Und ich hatte Chancen und ich hatte also in meiner eigenen Ausbildung diese Jahre an der österreichischen Uni, ja. Aber fünf Jahre, nachdem ich dann schon gearbeitet habe, habe ich mir noch ein Jahr gegönnt, und das war im Ausland, das war in Frankreich, Fontainebleau heißt es, südlich von Paris. Das war eine einjährige Management-Ausbildung. Und da habe ich gesehen, was möglich ist in einem Jahr, wenn du die richtigen Leute zusammenbringst und wenn du denen die administrativen Belastungen abnimmst. Also wir mussten uns nie anstellen für einen Seminarplatz, für eine Prüfungsanmeldung. Man ist reingekommen, wo man rein wollte. Es ist in dem ganzen Jahr vielleicht eine Lehrveranstaltung einmal ausgefallen, aber man ist nirgends hinkommen und ist gestanden, fällt heute aus oder das Institut ist geschlossen. Nichts, du hast dich wirklich konzentrieren können auf das, wofür du eigentlich da bist. Da habe ich gesehen, was alles möglich ist. Und auch wenn du die richtige Peer Group hast, und das hat mich schon fasziniert. Und das ist kein Zufall, dass ich dann Teach for Austria gegründet habe, wäre ich nicht in Frankreich gewesen und hätte gesehen, international, es wird auch nur mit Wasser gekocht, was sich Leute trauen, weltweit, das ist schön, wenn man das auch nach Österreich bringt, damit hatte ich diesen Mut und das Vertrauen in mich selber, wobei es hätte ja schief gehen können. Und selbst wenn es schief gegangen wäre, wäre ich stolz auf mich. Könnte man in den Spiegel schauen. Und es wäre schwieriger, mir in den Spiegel zu schauen, wenn ich wenn ich nicht dorthin gegangen wäre, wo es weh tut, wie die Fußballer sagen.
Mhm. Ja, das ist spannend, weil was du so beschreibst, das ist zwar eine Elite-Uni, klar, dass da natürlich viele Dinge besser laufen wie auf einer normalen Uni, aber ich glaube, was das Wesentliche ist, so wie ich das jetzt raushöre, ist, dass man wirklich die Rahmenbedingungen so stellt, dass wirklich Lernen und Entwicklung im Sinne des persönlichen Entwickelns möglich ist und sich nicht mit eben diesen ganzen administrativen Themen beschäftigen muss und dann nebenbei auch noch ein Stück weit lernt. Das ist das, was ich denke, wo wirklich so diese, wo der spannende Ansatz ist, auch wo ich das auch für Unternehmen aufgreifen kann und zu sagen, was haben wir alles, damit wir uns entwickeln im Unternehmen, also dass die Menschen sich auch in ihren Potenzialen entfalten können. Und was decken wir alles zu mit irgendwelchen Regeln, mit irgendwelchen administrativen Themen, mit irgendwelchen Vorschriften, die vielleicht ja gar nicht hilfreich sind fürs Unternehmen oder für die Bildung oder für, je nachdem, wo es auch immer ist.
Ja, und zur Elite-Uni, ja, klar war das dort vorausgewählt, aber man kann mit den Leuten, die man hat, was zu entwickeln und das Potenzial in den Leuten zu sehen und das Potenzial ja, nicht zu behindern, das ist es. Weil es gibt ja nur ganz wenige Unternehmen, die sich nur die Top of the Top holen können an Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und ich glaube, dass das auch gar keine gesunde Mischung dann ist, sondern dass die gesunde Mischung gut ist. Und die Leute aber dann zu entwickeln oder entwickeln zu lassen, dass das die Herausforderung ist, die man gut oder ja, weniger gut machen kann, aber man muss angehen. Also man braucht dieses Growth Mindset bei denen, für die man verantwortlich ist.
Ja, ich denke auch, also was du sagst, das erlebe ich auch in Unternehmen, dass es nicht sinnvoll ist, nur Spitzenfachkräfte anzustellen oder für ein Projekt zu haben, sondern es braucht einfach ein Team, das gut harmoniert und das sich dann gegenseitig eben beflügelt und diesen Spirit entwickelt und dann dieses Wachstums-Mindset auch dann in der Gruppe auch entwickelt, weil mehr in der Gruppe immer möglich ist, wie wenn ein Einzelner sich Dinge überlegt. Und das finde ich einen tollen Ansatz von dir und von eurer Initiative.
Ja, und das war auch ein Anliegen von mir, als ich dann Mitarbeiter eingestellt habe, dass das eine Organisation wird, wie ich sie mir immer gewünscht hätte in meiner eigenen Zeit als abhängig Beschäftigter, unselbstständig Beschäftigter.
Ja, du hast ja Teach for Austria und du stehst auf deiner Homepage oder auf eurer Homepage auch als Start-up gegründet. Und damit bist du ja wirklich ein Changemaker geworden in der österreichischen Bildungslandschaft. Kannst du jetzt noch einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern in relativ einfachen Worten erzählen, was die Grundidee ist von euch und wie ihr das sozusagen angeht, dieses Teach for Austria, was das bedeutet?
Mhm. Die Grundidee ist Bildungsgerechtigkeit. Das ist, Leute, die bessere Bildung haben, diese auch weitergeben an die nächste Generation. Und es gibt in jedem Land Schulen, in denen viele sind, die halt bei der Geburt nicht das Glück gehabt haben und wo die Familie auch jetzt gar nicht vorbereitet ist, die fit zu machen. Und wo die Familie kein Defizit der Schule ausgleichen kann, sondern die Schule muss Defizite der Familie und der Gesellschaft ausgleichen. Jetzt kann man sich fragen, warum die Schule? Aber wenn es nicht die Schule tut, wer sonst? Oder die elementarpädagogische Einrichtung, die ich auch als Bildungseinrichtung hier sehe. Und wie machen wir das? Ganz einfach, wir bringen Leute, die jetzt nicht traditionell Lehramt oder Elementarpädagogik studiert oder gelernt haben, da suchen wir die aus, die geneigt und geeignet sind, in die Schulen oder Kindergärten zu gehen. Und die gehen dann 2 Jahre als vollwertige Lehrkräfte oder Elementarpädagoginnen in die Bildungseinrichtungen. 2 Jahre vollwertig, also in den Schulen, die haben Schularbeitsfächer und andere Fächer und sind ernstzunehmende Lehrer. Das fällt den Kids nicht auf, dass die nicht traditionell gelernt haben. Die werden von uns gut vorbereitet, gut ausgesucht. Schon jeder 10. bis 12. nur kriegt ein Angebot für unser Programm, wo er 2 Jahre dann ausgebildet und begleitet wird. Sie werden nicht angestellt bei uns, sondern sie werden angestellt in der Schule, weil sie ja einen Lehrerplatz einnehmen und niemanden den Platz wegnehmen. Und können die das? Ja, sie können sehr gut. Gott sei Dank war das schon in den USA und England bewiesen, wo die Vorgänger oder unsere Schwester, großen Schwesterorganisationen schon wirklich tolle Arbeit geleistet haben. Und zum Beispiel bei Teach First England, die haben es geschafft, dass der Lehrerberuf für die Oxford- und Cambridge-Absolventen einer der Top 3 Berufswünsche nach ihrem Studium ist. Und die gehen dann für 2 Jahre. Viele bleiben ein drittes Jahr, manche bleiben dann noch länger. Einige haben ihren Lebensjob gefunden und sind Lehrkräfte. Wir haben ja schon sehr viele Direktoren und Direktorinnen in England und den USA. In Österreich sind wir noch ein bisschen zu jung, aber es wird auch noch kommen. Das ist unser Modell in Kürze.
Und wie nehmen die Direktoren das auf? In der Zwischenzeit gibt es einen Lehrermangel. Das heißt, ich vermute, dass es jetzt wahrscheinlich leichter sein wird, diese Menschen dorthin zu bringen. In der Vergangenheit, ihr habt das Jahr 2011, glaube ich, gegründet, da war das wahrscheinlich noch nicht ganz so einfach, oder?
Da gab es schon Lehrermangel quantitativ und dort sind wir hingegangen. Das war im städtischen Bereich in einigen Hauptschulen oder jetzt Mittelschulen genannt. Und natürlich hat man nicht gewartet auf uns. Und natürlich hat man sich einige Fragen gestellt, die auch ich mir gestellt habe, bevor ich mich entschieden habe, das zu starten. Eine Frage war für mich, können die wirklich gleich volle Lehrkräfte sein oder wäre es nicht gescheit, dass die ein Jahr so mitlaufen? Und ich habe es gesehen, vom Mitlaufen, Zuschauen lernst nicht. Du lernst das beim Tun und wenn das Tun begleitet wird. Also wenn beim kalten Wasser wer an der Linie steht und dich zur Not rausholt oder dir auch vorher und während du drin bist, sagst, wie du dich bewegst. Und das ist das kalte Wasser, wenn du Anfang September nach unserer Sommerakademie das erste Mal vor der Klasse stehst. Und wenn du dir gedacht hast, da war jetzt viel dabei im Sommer, was eigentlich unnötig war, und du draufkommst, du hast jetzt einige Handlungsweisen gelernt, die dir helfen, am Anfang zu überleben. Und für die junge Lehrkraft geht es am Anfang ums Überleben und nicht um volle Wirkung zu entfalten. Also die Frage, können die das... ist Gott sei Dank im Ausland schon geklärt worden. Und sie müssen eigentlich gleich volle Verantwortung haben, sonst wäre es ja nicht ernst genommen von den Kindern. Es gibt ein paar Länder, das Modell ist inzwischen in über 60 Ländern, und es gibt ein paar Länder, wo es nicht gelungen ist, dass die volle Lehrkräfte sind, und da ist die Wirkung dann auch geringer. Die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, und die sich auch damals im Schulsystem gefragt hat, kommen jetzt die Obergescheiden, ja. Überflieger, die uns die Welt erklären. Nein, sondern das sind schon hart arbeitende Leute, die sehr anständig sind, die keine Einzelkämpfer sind, sondern Teamplayer sind und denen ein gesellschaftliches Ziel ein Antriebsmittel ist, die auch was bewirken wollen und was beitragen wollen. Und denen wichtig ist das Kind, dass das Kind nach 9 Jahren Pflichtschule mit 15 was kann, fit ist für ein weiteres Leben. Und denen sekundär erst wichtig ist, dass sie ihren Lehrstoff durchbringen kann, koste es, was es wolle und wenn es das Selbstvertrauen des Kindes ist.
Ah ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Das heißt also, was ist der Unterschied zwischen denen, die von euch kommen, also diese Followers oder Fellows?
Fellows,
wie ihr das nennt, und den, ich sage jetzt mal, klassischen Lehrkräften, also den Lehrerinnen und Lehrern, die das quasi gelernt haben auf der pädagogischen Hochschule, wo auch immer, ist der Unterschied, dass sie sich mehr mit den Menschen des Kindes oder mit der Persönlichkeit des Kindes beschäftigen und in zweiter Linie erst den Lehrstoff im Fokus haben. Ist das so richtig?
Was nicht heißt, dass sie jetzt fachfremd sind, sondern sie haben aufgrund ihrer Herkunft einen anderen Zugang. Der Beispiel auf Fünftel unserer Fellows ist jedes Jahr, kommt von einem Wirtschaftsstudium, Volkswirte, Betriebswirte etc. Und die sind super Englischlehrer, super Mathematiklehrerin. Ich habe da das Feedback von Kindern, die kriegen ja dann am Ende des Schuljahres dann oft was zugesteckt und ich kriege es nur im seltensten Fällen mit, aber ich habe da eine Karte an den Nico, Betriebswirt. Seit Sie unser Mathelehrer sind, verstehe ich Mathematik und macht mir Mathematik Spaß.
Cool.
Also es ist Ihnen wichtig und der Betriebswirt und der Volkswirt kann ja Mathematik sehr angewandt unterrichten. Also er sieht sich nicht als Ritter des Faches, sondern als Entwickler des Kindes. Und das muss ja kein Gegensatz sein, aber es ist das Kind im Vordergrund. Was in Österreich oft nicht ist und aufgrund der Ausbildung, die studieren zwei Fächer und erst in zweiter Linie Pädagogik. Mhm. Und unsere sind ja ganz anders gepolt. Es gibt andere Länder, in denen du als Lehrer ein Problem hast, wenn 50% deiner Kinder einen Fünfer haben in deinem Fach. Und in Österreich gibt es nur welche, die das für einen großartigen Lehrer halten, bei dem 50% einen Fünfer haben für im Fach. Was nicht heißt, dass die Kinder nichts tun sollen. Und unsere Fellows haben auch hohe Anforderungen an die Kinder. Und das wirkt nicht negativ, sondern es sind viele Kinder, die wollen gehört werden, ernst genommen werden, die wollen leisten. Aber wenn der Begriff leisten jetzt zwiespältig sein mag, aber die wollen hohe Anforderungen erfüllen. Man sieht es im Sport und man soll es auch in der Schule sehen.
Ja, es ist ja ganz natürlich. Wir sind ja geboren als Lernwillige. Wir lernen in den ersten Lebensjahren so enorm viel. Es wird uns nur dann im Laufe der Zeit immer mehr weggenommen. Eben durch Einschränkungen, durch Dinge, was du nicht darfst oder nicht sollst oder wo du aufpassen musst und so weiter. Und da verlieren wir diese Lernfreude.
Ja,
ich denke, wenn es denen gelingt, wieder diese Lernfreude wieder zu aufzuwecken, dann ist das ja das beste Thema zum Thema Bildungsgerechtigkeit.
Ja. Ja.
Gibt es dann zwischen den Lehrern und deinen Mitarbeitern oder euren Mitarbeitern dann einen Konkurrenzkampf oder so etwas?
Nein,
es war am vielleicht Anfang, sogar lernen sie voneinander, das wäre das ideale Bild. Ja.
Also wir haben in der Sommerakademie einen Schwerpunkt im Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen, aber auch einen Schwerpunkt im Umgang mit Eltern, Einbindung der Eltern. Aber jetzt bei den Kolleginnen und Kollegen, natürlich gab es am Anfang Missverständnisse. Da höre ich aber inzwischen wenig. In den Schulen, in denen wir sind, sind meistens schon einige Fellows gewesen. Und ich sehe auch Freundschaften. Ich glaube, dass ein paar schon auch geheiratet haben. Also dass es weiter ging. Da sind einige Freundschaften schon entstanden und das ist ja der Zugang unserer Fellows. Ganz gefährlich wäre es, wenn du von außen kommst und das, was die anderen gemacht haben, nicht achtest und nur dein eigenes achtest. Mhm. Aber die Art von Mensch rekrutieren wir nicht, beziehungsweise sorgen wir davor, dass man das anders sieht.
Mhm. Ja, du hast ja auch ihr habt ein großes Team in der Zwischenzeit hier aufgebaut in diesem Büro in Wien, mitten in der Innenstadt. Wie viele Menschen arbeiten denn sozusagen im Hintergrund im Moment, dass das ganze System überhaupt funktioniert?
Naja, es sind über 30 Leute schon, die für Teach for Austria arbeiten und ich hoffe und ich habe den Eindruck, dass die alle einen wirklich tollen Arbeitsplatz haben, der natürlich finanziert werden muss. Also wir haben am Anfang nur private Finanzierung gehabt. Inzwischen ist es ein Fünftel bis ein Viertel öffentliche Finanzierung, inklusive von EU-Projekten. Mein Ziel ist 50-50, weil wir auch bei der öffentlichen Aufgabe stark mithelfen. Und so über 30.
Und wie viele Fellows gibt es in Österreich?
Es sind jetzt ca. 100 Fellows gerade unterwegs, über diese zwei Jahre verteilt, in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich. Und wir rekrutieren gerade den nächsten Jahrgang. Und es sind dann noch um die 130 Fellows aus den ersten Jahrgängen, die immer noch in der Schule sind, und noch mehr, die im Bildungssystem arbeiten, Bildungsministerium etc. Oder die Initiativen gegründet haben, die meist sozial sind und immer mit Bildung zu tun haben. Sei es dann am Nachmittag die Hobby Lobby, sei es Learning Circle, auch am Nachmittag Nachhilfe gratis für Kids. Da sind sehr viele in einem Netzwerk, das jedes Jahr wächst.
Das heißt, ihr habt schon ein sehr großes Netzwerk in Österreich etabliert in den letzten Jahren.
Ja, zahlmäßig noch gar nicht so groß, aber da die Leute alle sehr aktiv sind, poppen die an mehreren Stellen auf. Und wo du hinkommst und da irgendwas präsentiert wird oder eine Schulklasse was macht, die gerade wieder in der Zeitung ist, jetzt fährt eine Schulklasse aus Ottakring, fährt jetzt Ende Mai nach Rom für eine Woche. Die haben sich das alles selber bezahlt und erwirtschaftet. Die haben eine Übungsfirma vor einem Jahr gegründet und mit der Übungsfirma haben sie Catering gemacht und T-Shirts mit Aufdrucken und Sackerl mit so Merchandising-Artikeln und sind auf wirklich große Geldsumme gekommen und fahren jetzt Kinder, die sonst wahrscheinlich aus Ottakring noch selten rausgekommen sind.
Cool, sehr cool. Spannendes Projekt.
Ja.
Und wie ist es mit den Fellows, die zu rekrutieren? Habt ihr da ein Problem, weil es gibt ja diesen sogenannten Arbeitskraftmangel, was auch immer das dann bedeutet? Oder habt ihr eher das Glück, dass ihr auswählen könnt, dass es sich genug Menschen oder junge Menschen bei euch bewerben?
Ersteres, muss ich zugeben. Ich dachte, wir haben diesen War for Talents gewonnen, denn wir konnten dieser neuen Generation ja den Sinn, die Sinnfrage beantworten. Mhm. Da tust du was wirklich, Sinnvolles, andererseits lernst selber so viel, auch für später, transferable skills ohne Ende. Du bist der Führungskraft den ganzen Tag und musst wirklich führen und das nicht theoretisch, sondern praktisch, denn wenn du 5 Minuten die Kontrolle in der Klasse verlierst, bist du verloren. Die Pandemie hat es geändert. Und seit der Pandemie ist es schwieriger für uns, genügend Fellows zu finden. Also wir haben einige Fellow-Plätze, die wir nicht besetzen können. Wir sind mit den Ansprüchen deswegen nicht runtergegangen. Aber wir hatten vor der Pandemie 70 neue Fellows pro Jahr und wir sind jetzt bei 50.
Also ihr habt ja einen sehr hohen Anspruch an diese Menschen, die da sich bewerben bei euch.
Ja, müssen wir haben. Einerseits es geht um die Zukunft der Kinder. Andererseits schaut man bei uns ja doch genau, da wir nicht traditionell ausgebildete Leute haben. Und es zahlt sich schon an, einen hohen Anspruch zu haben.
Ja, und du bist zwar ein sehr bescheidener Mensch, aber ich denke, ich kann das jetzt auch sagen, es ist schon ein extremes Erfolgsprojekt und hat auch extreme Wirkungen in Österreich und eben über die Grenzen hinaus bei den anderen Schwesterprogrammen. Und du wurdest auch dafür geehrt mit einem großen Verdienstkreuz in Österreich. Vielleicht kannst du auch noch, auch wenn es dir vielleicht nicht so ganz leicht von der Lippe geht, etwas erzählen, wie das zustande gekommen ist.
Ja, witzig, ich habe neulich beim Radeln drüber nachgedacht, eigentlich ist schon viel zusammengekommen. Wir haben uns in den ersten Jahren natürlich bei allem beworben, was da war. Und da gewinnt man manchmal und manchmal verliert man. Und dann war aber Österreicher des Jahres im Bereich Soziales. dann war Social Entrepreneur of the Year und dann war letztes Jahr goldenes Verdienst, Zeichen Österreichs, Kreuz für besondere Verdienste auf dem Gebiet der Bildung und Pädagogik. Und das ging sogar vom Ministerium aus, von den Führungskräften des Ministeriums. Und ich habe mich drüber gefreut, weil das ja am Anfang gar nicht so ausgesehen hat, als würde sich das Ministerium freuen darüber. Aber man ist wirklich dort froh über das, was wir reingebracht haben ins Bildungssystem. Und das haben wir gleich mit 170 Leuten gefeiert. Der Minister, der das sonst dem Ministerium überreicht, ist zu uns gekommen. Und wir haben hier wirklich, wie man so schön sagt, die Bude voll gehabt. Und sind viele Wegbegleiter dieser Jahre auch gekommen. Und es war ihnen ein Anliegen, hier dabei zu sein.
Super, schön. Gratuliere noch nachträglich.
Ja, ich habe sie im Namen aber aller von Teach Faust her, die sie da reinhauen, übernehmen können. Also für die Organisation wirklich ein Booster gewesen.
Ja klar, du bist der Gründer und der Initiator, aber letztendlich funktioniert so etwas nur im großen Team und mit ganz vielen Menschen, die sehr engagiert und mit Begeisterung und Freude an der Geschichte sind. Das habe ich erlebt bei der kleinen Führung, die ich von dir bekommen habe im Büro. Das spürt man, wenn man bei euch reinkommt. Da ist einfach Begeisterung spürbar. Das ist einfach vorhanden. Ja.
Mega cool. Und jetzt nach über 10 Jahren noch, das ist schön, weil am Anfang war natürlich dieser Start-up-Schwung da und jeder hat jedes getan. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, muss ja auch nicht sein. Die Finanzierung ist an einem seidenen Faden damals immer gehängt und es gab mehr Ups als Aufs und wir haben wirklich sehr in der Verzweiflung sehr viel erfunden und getan. Das muss man jetzt eigentlich nicht mehr tun, was schön ist. Trotzdem sind die Leute noch mit einer Begeisterung dabei. Das ist schön zu sehen.
Schön, danke. War ein sehr inspirierendes Gespräch, hat mich sehr berührt. Vielen Dank. Und ich wünsche mir, dass sich das auch verbreitet und dass sich, wir werden in den Shownotes auch deinen Homepage verlinken, sodass sich auch möglicherweise Menschen bei euch melden, die da Interesse haben, auch hier mitzugestalten, in welcher Funktion auch immer. Und ja, wünscht euch und dir alles Gute für die nächsten Schritte in diesem wirklich wunderbaren, zukunftsfähigen Projekt.
Danke. Ja, danke und umgekehrt.
Danke, dass Sie heute beim Changemaker Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.thechangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast@thechangemaker.at. Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.